Ja, das ist mein Gebet, dass Gott uns gewinnen darf, dass er uns zu sich zieht. Das Thema von heute ist ein Blick unter die Oberfläche schauen oder unter die Oberfläche schauen. Und wir möchten also die Werkstattserie mit dem anfangen. Eins oder das erste von 8 Prinzipien. Was bedeutet mit Gott unterwegs zu sein, in seiner Werkstatt zu sein? Das erste ist, unter die Oberfläche schauen. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen. Der Pete und Charles Gazzero, die sind ein Pastoren-Ehepaar in Queens, New York. Sie haben dort 8 Jahre Gemeindeaufbau gemacht. Und er sagt, in seinem Leben als Christ und als Pastor, der entscheidendste Moment, den er erlebt hat, dass Gott in seinem Leben etwas verändert hat, war nicht ein Gebet, war leider nicht ein Gottesdienst, war keine Predigt, keine Bibellektüre, kein Bibelstudium, keine Freizeit, sondern ein Frühstück am 2. Januar-Wochenende 1996. Beim Kaffee am Morgen früh sagt seine Frau zu ihm, Pete, ich steige aus der Kirche aus. Ich akzeptiere dich als Leiter nicht mehr und auch nicht mehr als Ehemann. Und er sagt, meine Güte, was machst du als Pastor? Wenn das ein Gemeindemitglied sagt, dann weißt du, bist du schon völlig überfordert und traurig. Aber du fühlst dich theologisch an die Wand gefahren und emotional zerstört, wenn das deine Frau sagt. Was machst du denn? Er ist explodiert. Er hat sie angebellt und gesagt, das kommt auf. Ich meine, du bist Pastor, Frau. Also, hallo, ich bin Pastor. Was denken die Leute? Das geht. Wir sind verheiratet übrigens, weißt du? Bis dass der Tod uns scheidet, oder? Ich bin zwar jetzt emotional tot, aber das heisst noch nicht, dass du schünden darfst, oder? Und dann hat sie gesagt, look, Pete, es ist alles gut und recht. Aber insgesamt, was du machst, du kompensierst in deinem Leben als Leiter ein Gefühl von, du musst es allen recht machen. Du bist immer da. Du hilfst überall, wo es geht. Bei allem bist du dabei. Einfach, ja, überall müssen sie helfen. Aber schau, du bist nicht der Retter. Das ist übrigens theologisch auch so. Jesus ist der Retter, nicht du. Und weißt du was? Am liebsten hätte ich, dass wir getrennt wären, weil dann müsstest du zumindest am Wochenende Kinder nehmen und würdest vielleicht sogar mit mir reden. Und dann hat sie das Wort gesagt, das ihn definitiv erschlagen hat. Ich trete aus, Pete. Und er sagt dort, das schreibt er in einem von seinen Büchern, in dem Moment habe ich gewusst oder erkannt, wie ein Mann, der seine Frau mega lieb hat, könnte umbringen. Er hat nicht mehr gewusst, was machen. Und er hat gesagt, etwas plötzlich ist er mit konfrontiert gewesen. Ich muss hinschauen. Und er sagt, ich musste einen Blick nach innen werfen. Was passiert in meinem Leben? Was ist dran? Und er hat das gemacht. Und ich möchte einen Vers aufnehmen. Und so das erste Prinzip, wo er gesagt hat, das ist das Entscheidende in seinem Leben. Man muss hinschauen. Was ist wirklich in meinem Leben? Und ich möchte in Sprüche 4, Vers 23, ein Vers vom Salomo, wo er sagt, mehr als alles, was man sonst bewacht, behüte dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Es werden 2 Wörter für Bewachung gebraucht da. Und die Wörter sind so Spruch bei etwas, wo man bewacht hat, wo wertvoll war. Zum Beispiel eine Quelle, ein Brunnen hat man bewacht. Und er sagt, das, wo man, wenn etwas absolut wertvoll ist im Leben, das Wertvollste, was du musst bewachen, ist dein Herz. Was geht in deinem Herz? Was ist das Innerste in deinem Leben, das abgeht? Mehr als alles, was man sonst bewacht, wo man sich sonst dafür anstrengt, wo du dich sonst dafür einsetzt, mehr als alles, wo du dich irgendwie investierst und setzt da das ein in deinem Leben, wo du ganz spontan merkst, für was investiere ich mich vor allem? Sport, Hobby, Job, Familie, Ehe, mehr als alles andere, Gemeinde, Kirche. Behüte dein Herz. Und das Wort für behüten, das Salomo braucht, hat im semitischen Ursprung eigentlich Bedeutung hineinschauen. Schau rein und das Zweite wird ehrlich. Was siehst du? Schau rein und nicht dann mach die Augen zu, sondern schau rein und werde ehrlich. Das sind die zwei Punkte für heute. Hineinschauen und das Zweite ehrlich werden. Das Erste, hineinschauen. Schau in dein Leben. Der Pete, und das war etwas, ich habe im letzten Jahr einige Bücher gelesen so zum Thema Reife. Und mich hat das am meisten beschäftigt. Er hat 3 Bücher geschrieben. Und er sagt, schau, unser Leben ist wie ein Eisberg. Was ist beim Eisberg das Entscheidende? Mich hat das fasziniert. Er bringt das in allen Büchern. Er schreibt eigentlich immer das Gleiche. Es reicht auch nur ein Buch zu lesen. Aber es ist unglaublich, wenn er sagt, ein Eisberg ist zu 90% unter der Oberfläche. Und er merkt plötzlich, wenn er in die Kirche geschaut hat, und er hat plötzlich gemerkt, nein, ich muss nicht mal in die Kirche schauen, ich muss mich selber anschauen. Ich bin ein Eisberg-Christ. 10% sieht man. Oder, darum hat er auch in seiner Gemeinde sagen, jetzt wisst ihr, warum ich nur am Sonntag gesehen bin. Ja, 10%, oder? Heißt schon in der Bibel, 10%. Darum nur am Sonntag, den Rest bin ich nicht gesehen, weiß man nicht, was ich mache. 10% sieht man, meine Gebete sieht man, meine stille Zeit, man sieht vielleicht sogar den Zehnten, den ich gebe, man sieht den Gottesdienstbesuch, ob ich da bin oder nicht, das sind 10%. Aber was ist das Entscheidende beim Eisberg? Weil Titanic ist an den 90% vom Eisberg unter der Oberfläche zerschellt. Und nicht an den 10% über der Oberfläche. Das, was Matsch entscheidend ist, das sind die 90% drunter. Das ist das, was sie ausmacht. Und der Peter hat gesagt, der Salomo sagt, schau in dein Herz, schau in die 90%. Das ist das Steuerungszentrum, das ist das Motivzentrum, das ist das Antreiberzentrum. Oben können wir Kosmetik betreiben, aber unten, da können wir nur noch eine Schutzmauer bauen. Dort können wir uns abschotten. Und dort können wir nicht mehr hinschauen. Und das ist der entscheidende Punkt, wo wir hinblicken müssen. Und es ist ein mega schmerzhafter Punkt. Ich möchte 2 Beispiele geben. Der Aidan Wilson Tozer ist ein sehr grosser Pastor gewesen, berühmter Schriftsteller. Einige haben wahrscheinlich schon das Buch von ihm gelesen, Aidan Wilson Tozer. Was man nicht weiss ist, nachdem er gestorben ist, hat seine Frau neu geheiratet. Nach einiger Zeit ist ein Freund auf sie zugegangen, hat sie besucht und gefragt, hey, wie geht's dir? Es ist ein Jahr vorbei, wie geht's? Und hat sie gesagt, noch nie so gut wie zuvor. Und er, ja, was ist denn passiert? Warum denn? Sie hat gesagt, der Aidan, der hat Jesus geliebt. Aber der jetzige, der Leonard, der liebt mich. Mega hart. Und sie hat damit nicht gesagt, der Leonard ist nicht gläubig. Aber sie hat etwas gesagt. Der Bob Pierce, er hat World Vision gegründet 1950. Eine mega Bewegung, wo viele Kinder zum Glauben an Jesus gefunden haben. Aber ich weiss nicht, dass die grösste Teil der letzten Jahre in seinem Leben er trennt von der Familie war, kaum mehr geredet hat mit seiner Frau. Ich weiss, es hat noch Nacht vor der Versöhnung gegeben, bevor er gestorben ist. Aber seine Familie wäre die erste Kirche gewesen, und die hat er verloren. Er war mit seiner Frau auf Missionsreise gewesen, hat wollte nach Vietnam gehen, dort Kinderevangelisation machen, Kinder von Jesus erzählen. Er war auf dem Flughafen gewesen, vor dem Abflug, kam das Telefon über von ihrer Tochter in den USA, kommen bitte zurück, mir geht es grundübel elend. Seine Frau ist zurückgekehrt, er nicht, er ist nach Vietnam geflogen. Dann hat er Bericht bekommen von seiner Frau, in dieser Zeit hat die Tochter einen Selbstmordversuch unternommen und die Tochter hat dann der Mutter gesagt, weißt du was, ich kann eigentlich nur mehr wählen, dass der Papi mich mal in den Arm nimmt, aber ich habe gewusst, er wird gar nicht kommen. Und das ist schmerzhaft, das zu hören. Und wo ist das in unserem Leben? Weil ich glaube, wir alle haben das mehr oder weniger. Dass wir in einer Gefahr sind, 10% gut zu sein, aber 90% ist unter der Oberfläche. unteropflich. Wir können mega disziplinierte, engagierte Leiter sein in einer Kirche, aber das Gefühl von der Kompensation kompensieren, das Gefühl von der Hoffnungslosigkeit, man muss irgendwo Bedeutung haben. Ich kann Bibelverse auswendig wissen, aber eigene Wut oder Depression nicht wahrnehmen oder auf andere projizieren. Man kann leben und gleichzeitig irgendwo, es stimmt einfach nicht. Und ich merke, dort hineinschauen, schmerzhaft, es tut weh, ehrlich zu werden, hinzuschauen und zu sagen, das bin ich. Und C.S. Lewis sagt, dass er hat Narnia geschrieben, ist in den Kinos gekommen und in seiner Reise von der Morgenröte beschreibt er das. Da hat es Eustachius, einen kleinen Drachen, und Gott bittet den Drachen, in einen Brunnen zu kumpeln und sich zu waschen. Und der Drache versucht es, aber passt einfach nicht in den Brunnen rein. Also was macht er? Gott sagt ihm, zieh deine Haut ab. Und er versucht, und es ist mega schwierig, Gott nicht, und es schmerzt, und er fragt Gott, soll ich dir helfen? Und Eustachius hat dann, und dann reißt Gott ihm Schuppen für Schuppen, schreist er ihm die Haut ab, und es schmerzt, und wo er ins Wasser gumpelt, endlich, wo er schafft, brennt. Aber plötzlich merkt er, wie wohl das ihm ist, und er wieder jugendlich und jung ist. Und C.S. Lewis hat so geschrieben, wir haben einen Schutz in unserem Leben, weil wir Angst haben vor gewissen Sachen, wo wir nicht preisgeben wollen. Und das Entscheidende ist das, was wir Menschen automatisch machen. Adam und Eva, was haben sie gemacht, nachdem sie gesündigt haben? Sie haben sich versteckt. Sie haben sich verborgen. Und ich sage immer, eigentlich sollte uns keine Sünde überraschen. Sondern ich sage immer, überraschen tut mich, wenn man die Sünde offenbart. Mich überrascht keine einzige Sünde mehr. Aber wenn man sie offenbart, weil wir verstecken sie gern. Wir halten sie zurück, sind nicht ehrlich. Und das ist schmerzhaft, es tut weh, das zu zeigen, was dran ist. Und weh, hinzuschauen. Ich möchte das von mir erzählen. Das erste Mal, als ich das mache. Ich habe vor 6 Jahren hatte ich eine Panik-Schwindelattacke gehabt. Ich war 2 Wochen in Camps, habe dort geleitet, und ich komme zurück und ich habe gewusst, du, schau, einen Tag pro Woche mache ich Sabbat. Ich habe Sabbat gemacht, oder alles korrekt. Danach, am Dienstagmorgen, habe ich anfangen zu arbeiten, bin am Computer gehockt, wollte loslegen mit Weiterarbeiten, mit meiner theologischen Arbeit. Nach 5 Minuten habe ich eine Panik-Schwindelattacke, alles drüllt sich, bin mega verschrocken, bin aus dem Büro rausgerannt, nicht gewusst, was passiert, Todangst gehabt, Herzklopfen bis in den Kopf. Ich habe gemeint, ich sterbe, ich habe einen Herzinfarkt oder ist irgendetwas einfach medizinisch falsch. Todangst gehabt. Nicht gewusst, was es ist. Bei medizinischen Untersuch, ich habe über einen Monat lang kaum schlafen, immer Angst gehabt, ich sterbe. Ich habe Angst, dass passiert etwas. Ich habe immer den Puls gespürt in der Nacht, immer wieder aufgewacht, geschaut, es klopft mein Herz noch, ist noch alles in Ordnung. Ich konnte nicht mehr am Computer hocken. Es hat immer gedrückt am Computer. Man hat schlussendlich herausgefunden, medizinisch ist nichts. Und dann hat meine Ärztin mir etwas gesagt. Sie hat gesagt, Mathis, wie wäre es, wenn du vielleicht zum Psychiater gehst? Und ich so dachte, ich bin bekehrt. Was ist denn falsch, oder? Und ich bin zum Psychiater gegangen. Und ich bin ewig lang, ich habe viele Sitzungen gehabt beim Psychiater, bin ich gewesen. Ich musste hinschauen. Und es war etwas, was mich, glaube ich, wie nichts anderes verändert und befreit hat in meinem Leben. Aber es war hart. Ich bin auf diesem Stuhl gehockt. Ich habe vor einer Person wieder geweint. Das war eine Person, die ich nicht gekannt habe. Mega geschämt, vor einem Psychiater zu weinen. Ich habe hingeschaut in meine Geschichte. Plötzlich gemerkt, mich treibt auch etwas an. Das Gefühl von einer Unzulänglichkeit. Und ich versuche, das zu kompensieren. Vielleicht nicht von ungefähr, dass ich Jugendpastor geworden, dazumal ein Pastor. Es versucht zu kompensieren. Und ich merke, es war hochgeistlich gewesen, aber da hat irgendetwas nicht gestimmt. Und ich sage das nicht, das ist noch nicht abgeschlossen. Psychiatrie ist zwar, die psychiatrische Begleitung ist abgeschlossen, aber hat doch Gott eine Werkstatt in sein Leben gegeben, wo immer dran bleibt. Wo ich weiss, das ist ein Muster, das ich dafür lebe. Ich muss mega aufpassen, dass mich das nicht antreibt, dass das nicht mein Götz wird. Ich merke, das spüren Leute manchmal. Manchmal geben mir Leute Rückmeldung, Mathis, ich fühle, du bist so über alles erhaben. Weißt du, woher das kommt? Das, weil ich angetrieben bin, weil ich das auch ausstrahle. Ich möchte das. Es ist nicht nur schlecht, möchte gut sein, aber das ist ein Antreiber, der Schattenseite hat. Und das war mega schmerzhaft, daran zu arbeiten. Und das ist das, was der Peter erlebt hat. Plötzlich müssen wir daran arbeiten. Die Geschichte geht dann weiter. Seine Frau ist dann nach 2 Jahren zurückgekommen. Was hat für ihn alles bedeutet, hinzugehen, aufzugehen, anzuschauen, reinzuschauen, was geht da genau. Dann haben wir es gehört. Dann hat man gesagt, wir Menschen, wir sind Weltmeister vom Erforschen vom Weltraum. Wir reisen überall hin. Aber die schwierigste und die längste Reise ist die Reise nach innen, zum eigenen Herz. Was passiert da? Was treibt mich an? Der Jill und Joshua waren ein junges Pärchen, die haben sich heimlich verlobt. Und dann nachher haben sie ihre Hochzeit angefangen zu planen, haben die Eltern im Nachhinein informiert, irgendwann, wo der Hochzeitstermin schon lange gestanden ist. Und die Schwiegereltern von der Jill, die haben unbedingt einen Hochzeitsempfang wollen und haben alles vorbereitet. Und irgendwann hat so Joshua den Deckel gelüpft, weil es ist eine Rechnung gekommen von 10'000 Franken für den Hochzeitsempfang. Und sie ist davon ausgegangen, ja, wenn das die Schwiegereltern schon planen, dann werden die das auch zahlen, oder? Sie haben die Farbe von der Dekoration ausgewählt, alles und so weiter. Sie ist zum Seelsorger gegangen und gesagt, schau, ich habe ein mega Problem. Übrigens, meine Schwiegermutter ist Chinesin, ich bin Indonesierin, das ist ja schon mal ein Problem. Und sie wählt die Farbe von der Dekoration aus und das stimmt einfach nicht, ich kann den Hochzeitsempfang gar nicht wählen und bitte betet für mich. Da hat der Seelsorger gesagt, da hilft nicht mehr beten. Sondern du musst ehrlich werden, du musst hinschauen. Was ist wirklich? Auch dein Mann muss ehrlich werden. Und ihr zusammen, warum habt ihr euch heimlich verlobt? Gibt's da viel, was ist der Grund dahinter? Man kann schon beten, aber es ist einfach die 10% abdecken. Und hinschauen. Hinschauen ist der erste Punkt. Der Salomo sagt, schau in dein Herz, was da passiert. Nicht sagt er, bewach das Herz. Man hat Quellen hat man bewacht. Warum? Man hat Angst gehabt, dass sie zugeschüttet wird. Das lesen wir im ersten Buch von der Bibel immer wieder. Quellen, Brunnen sind absolut zentral und sie werden immer zugedeckt, wenn man das Empfinden kommt und haben die Quellen zugedeckt, dass das Wasser abgegrabt wird, dass man kein Wasser mehr hat. Und das ist das. Hinschauen bedeutet bewachen, was passiert da, und ehrlich werden. Gibt es eine Schutzschicht in meinem Leben? Was ist passiert? Was geht in mir vor? Was bewegt mich? Was macht mir Angst? Warum reagiere ich mit Rückzug aufgrund von einem Problem? Was ist dran in meinem Leben? Und hinschauen und ehrlich darüber werden, das bin ich. Das ist mein Leben. Und es ist nicht einfach. Ehrlich werden mal einfach gegenüber sich. Und dann gibt es etwas Zweites, ehrlich werden auch gegenüber einem anderen. Weil Adam und Eva, das Entscheidende ist nicht so sehr, dass sie sich, oder was hätte müssen sein, dass sie sich nicht verstecken. Ich glaube, das Entscheidende ist nicht so sehr, was Eva gemacht hat, nämlich, dass sie von einer Frucht gegessen hat, wo Gott gesagt hat, sie sollst nicht davon essen, sondern das Entscheidende ist, was sie gemacht hat, bevor sie davon gegessen hat. Wie es heisst in der Bibel, sie hat die Frucht gesehen. Der Teufel hat gesagt, iss davon. Wo Gott gesagt hat, iss nicht davon. Iss davon. Und dann heisst, und plötzlich hat sie gesehen, dass die Früchte schön sind und sie hat die Lust bekommen. Plötzlich ist etwas in ihrem Herz abgegangen. Und das Entscheidende ist, was sie dort gemacht hat. Sie hat nämlich nicht mit ihrem Mann geredet. Der Mann, so heisst, stand neben ihr. Der war nicht im Garten spazieren gewesen. Der war nicht am Mittagsschlaf gewesen. Der ist nebenzu gestanden. 1. Mose 3, Vers 6. Er war die ganze Zeit nebenzu gewesen. Aber was Eva nicht... Ich meine, klar, der Adam hätte ja auch etwas können sagen, oder? Er ist auch ein Lulatsch. Aber ich schaue jetzt mal Eva an. Was sie nicht gemacht hat, ist, sie hat nicht geredet. Und das ist das Entscheidende, nicht reden. Bewacht hat man früher oftmals entweder in Ablösung Oder dann zusammen, das vierte, Kohorte. Wir haben bewacht, wir haben Quellen bewacht. Und einander gegenüber ehrlich werden, bedeutet, zusammen bewachen ist, zusammen anschauen, was funktioniert wirklich. Und ich möchte dir den sogenannten Chaos-Tunnel vorstellen. Für mich ist das ein Prinzip geworden, das haben wir auch in der Leitung eingeführt. Es besteht ein Chaos-Tunnel zwischen der Gemeinschaft, wo wir sagen können, ist eine Pseudo-Gemeinschaft. Pseudo. Und einer echten Gemeinschaft. Und zwischen einer echten und einer Pseudo-Gemeinschaft gibt es einen sogenannten Chaos-Tunnel. Wir haben herausgefunden, dass man sagt, die meisten Gemeinschaften, die wir drin leben, sind Pseudo-Gemeinschaften. Das sind die 10% Gemeinschaften. Und damit ist nicht gemeint, dass alle müssen, darunter schauen, unter die 90%. Aber es gibt Personen in deinem Leben, die sollen sehen, was sind die 90%. Und wir haben herausgefunden, 60% von allen Ehen in Europa müssen wir als Pseudo-Gemeinschaft, als Pseudo-Ehen bezeichnen. Weil man hat Sachen, mit Sachen, wo man denkt, wo man fühlt und nicht darüber redet. Geld, Umgang mit Geld, Sexualität, Wünsche in der Sexualität, Ärger über gewisse Sachen, Verhaltensweisen. Und es nervt brutal. Aber wir reden nicht darüber. Wir möchten am liebsten mal eine Grenze setzen und sagen, so geht es nicht. Oder das sehe ich nicht. Oder das ärgert mich. Aber man macht es nicht, weil man Angst hat, vielleicht etwas zu verlieren. Weil man Angst hat vor dem Chaos-Tunnel. Weil im Chaos, das ist einfach Chaos. Da weiß man nicht, was passiert. Man weiß nicht, ob es explodiert. Man weiß nicht, ob man stirbt. Es ist dunkel. Und aber wenn man von einer Pseudo-Gemeinschaft in eine echte Gemeinschaft will, dann muss man durch das Chaos-Tunnel durchgehen. Dann muss man das wagen. Und vielleicht hilft das. Wir haben das gemacht letzten Juni in der Leitung, wo man gesagt hat, lass uns mal in den Chaos-Tunnel gehen. Okay, wir wollen einen raus. Wir wollen den nicht irgendwo rausbohren. Aber lass uns in das Chaos-Gemeinschaft einfach mal miteinander reden. Und eines von diesen Chaosgesprächen in meinem Leben, das war vor ungefähr einem Monat mit meiner Frau zusammen, da hat sie mir eine Frage gestellt, das war eine Chaosfrage. Sie hat mich gefragt, Mathis, wer würdest du heiraten, wenn ich sterben würde? Ich wünschte mir, dass du wieder heiraten würdest. Wen würdest du heiraten? Und ich habe gesagt, das ist eine mega fiese Frage. Ja? Ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gesträubt, oder? Ich habe einfach gesagt, es ist 10 Minuten gegangen, ich kann nicht wählen. Warum? Weil ich gewusst habe, wenn ich diese Person sage, dann ja, hat sie bessere Frisur, hat sie bessere Figur oder was ist denn besser? Es ja, ist alles falsch, wenn ich sage. Was ich Angst hatte, das ist zu sagen, ja, auf die Frage, was ist wirklich dran? Ich habe Angst gehabt, es verletzt sie. Ich habe Angst gehabt, es macht ihr weh, wenn ich das sage. Und ich habe mich dort drin nie gewagt. Und interessanterweise war einer der schönsten Abend vom letzten Jahr. Wenn ich jetzt zurückgeschaut habe im alten Jahr, was war einer der schönsten Abend? Das war der oben dort. Aber es war mega schwierig. Was sind die zwei häufigst nicht beantworteten Fragen in der Ehe? Das sind, was denkst du gerade? Und wie geht es dir? Die zwei häufigst nicht beantwortetsten Fragen in der Ehe. Was denkst du gerade? Wie geht es dir? Und umgekehrt hat man festgestellt, Männer behandeln Frauen oftmals wie Blitzableiter. Wie Blitzkästen. Entweder umfahren sie oder wir tricksen sie aus. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht umfahren. Ich möchte geblitzt werden. Und sagen, so ist es, das ist mein Leben. Von einer Pseudo zu einer echten Gemeinschaft gekommen. Und das kostet Überwindung von Angst. Der Paulus hat einmal gesagt, 1. Timotheus 4, Liebe hat keine Angst. Oder sagt er so, Angst ist nicht in der Liebe. Wenn du wirklich Gemeinschaft, echte Liebe willst, dann musst du Angst abschütteln. Und sage, ich gehe durch den Chaos-Tunnel, ich lasse Angst hinter mir, ich weiß, ich komme da einen raus, weil es ist Gottes Hilfe. Es ist Gottes Kraft in meinem Leben. Seine Zuspruch, seine Unterstützung. Er möchte uns so hinbringen. Wenn Angst in deiner Liebe ist, irgendwo in einem Bereich, in einer Beziehung, Kirche, da Angst ist, dann ist das etwas, wo die Kinder da das Chaos tunnelieren, zu einer echten Gemeinschaft zu kommen. Und wie wäre es, ich mache einen Vorschlag, diese Woche vielleicht mal zusammenzuhocken, du und dein Partner, wenn du Single bist oder noch nicht verheiratet, vielleicht mit deinen Eltern, vielleicht mit einem sehr guten Freund, ist vielleicht einfacher, um mal zu sagen, du, wenn wir mal ins Chaos-Tunnel gehen. Und vielleicht mal zu fragen, du, was sind die drei Punkte in meinem Leben, die dich am meisten nerven? Wir haben schon versucht, Zirke und ich, meine Frau, vor 2 Monaten mit dieser Frage, wir sind noch nicht durchgekommen. Wir haben gesagt, du, was sind die drei Punkte? Also wir hatten noch Angst davor, sie anzugehen, da überhaupt reinzugehen. Was sind die Punkte, die dich am meisten stressen? Und ehrlich voneinander werden und sagen, das ist mein Leben, das ist mein Herz. Bewach dein Herz, heisst ehrlich werden gegenüber anderen, die auch reinschauen, die auch bewachen, die es eh ohnehin sind. Was ist dran? Und das Letzte ist, ehrlich werden gegenüber Gott. Salomo sagt das, weil er weiss, Gott sieht unser Leben nie. Gott weiss, was bei uns funktioniert. Ehrlich werden gegenüber Gott, so ist es. Hat mal ein Theologe gesagt, wenn Gott uns nur 1% von unserem Herz zeigen würde, dann würden wir tot umfallen. Nur 1%. Und er sieht 100%. Und ihm sagen, das ist mein Leben. Und etwas dürfen zu wissen. Gott liebt uns durch alles Herz durch. Er liebt uns bedingungslos. Er liebt uns. Ich habe bei mir gemerkt, ich habe so eine ganze Blümli-Theologie-Mentalität. Und zwar so im Sinn von, er liebt mich, Gott liebt mich nicht. Gott liebt mich, Gott liebt mich nicht. Gott liebt mich, ich habe etwas Gutes gemacht, Gott liebt mich, ich habe es verbockt, Gott liebt mich nicht. Das ist ganz eine Blümli-Theologie. Aber Jesus liebt mich. Jesus liebt mich bedingungslos. Und ich darf zu ihm kommen mit meinem Leben. Ich lade dich hier heute Morgen vor den grossen Gott zu kommen und sagen, du liebst mich. Auch wenn ich vielleicht nicht, auch wenn ich Falsches gemacht habe, auch wenn ich es verbockt habe. Du liebst mich, grosser Gott im Himmel. Ohne Ende. Das Leben als Christ ist wie ein Hochseil über dem Boden, hoch über dem Boden. Aber da hat es ein Netz, ein Auffangnetz, und das ist das Evangelium. Jemand hat das Evangelium mal so zusammengefasst. In mir selber bin ich sündiger, als ich je hätte können glauben. Aber in Jesus bin ich geliebter, als ich jemals hätte gehofft. Als ich jemals hätte können hoffen. In mir selber bin ich sündiger, als ich je hätte können glauben. Aber in Jesus bin ich geliebter, als ich jemals hätte können hoffen. Jesus liebt mich. Und wieso weiss ich das? Es gibt fast ein Zitat zu unserer Stelle. Es heisst, bewach dein Herz, behüt dein Herz, denn daraus quillt das Leben. In Matthäus 26, bevor Jesus gekreuzigt wird, heisst, seine Seele ist bestürzt gewesen bis zum Tod. Sein Herz ist bestürzt gewesen bis zum Tod. Wieso? Er ist für mich in den Tod gegangen. Er hat sein Herz ins Chaos schlechthin gestürzt. Er ist gestorben für mich. Schuld, Sünde ist nicht einfach weggemacht worden, sondern es ist verurteilt, es ist gestraft worden in Jesus, damit er mich liebt. Er liebt mich. Und ich will meine ganze Blümli-Mentalität aufgeben. Das heisst nicht, ich schaue nicht weg. Sonst heisst es vielmehr, ich darf hinschauen, weil ich weiss, jemand liebt mich ohne Ende. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst. Dass du uns ohne Ende liebst. Dass du uns anschaust und liebst. Jesus, ich danke dir. Wir haben das heute eigentlich schon alle gehört, dass du uns liebst. Wir haben einen Vers gezogen. Und wenn man es möchte zusammenfassen, steht da im Grunde einfach drauf, Matthias, ich liebe dich. Ich liebe dich ohne Ende. Matthias, ich habe Gedanken von der Hoffnung und Zukunft. Du, ich schätze dich. Ich bin mit dir unterwegs in diesem neuen Jahr. Ich bin mit dir auch mit den 90%. Weil ich dich ganz gern, ich will dich ganz erlöst haben. Jesus, ich danke dir, dass du ein grosser Gott bist. Und ich möchte dir die Hand zu diesem Leben geben. Und ich möchte dich bitten, dass du mir auch die Augen öffnest. und dass du mir hilfst, Augen zu öffnen. Dass du mir hilfst, hinzuschauen. Das ist schmerzhaft. Vielleicht jetzt haben sich ein paar vielleicht entschieden, diese Woche mal hinzuschauen, mal zusammenzuhocken, eine Ehe oben zu machen und zu sagen, komm, wir schauen mal hin. Vielleicht mal sich mit dem besten Freund zu treffen und zu sagen, du, gehen wir mal ins Chaos-Tunnel. Gib uns Kraft, weil diese Augen zu öffnen, das wollen wir nicht. Wir wollen wegschauen. Bitte öffne du unsere Augen. Öffne du unser Herz. Und komm du mit deiner Heilung, mit deiner Kraft, mit deiner Vergebung und deiner Jesus. Amen. Vielleicht hast du dir einen Vorsatz genommen für das neue Jahr, vielleicht jetzt auch in diesem Gottesdienst. Vielleicht hat sich auch ganz tief bewegt und gemerkt, da legt Jesus jetzt auch seinen Finger auf mein Leben, auf mein Herz. Vielleicht brauchst du noch ein bisschen Zeit, darfst gerne jetzt auch noch nach dem Gottesdienst einfach hocken bleiben. Vielleicht den Vers nochmal nehmen und lesen oder einfach still werden, noch kurz vor Gott und vielleicht einen Punkt setzen oder ein Ausrufezeichen in deinem Leben. Dann mach das. Vielleicht brauchst du ein Gespräch, dann such dir Hilfe und sag, du, ich möchte dir etwas ansprechen. Möchte mit Jesus unterwegs sein, hinschauen, unter die Oberfläche schauen. Ich lade dich ein, für nächste Woche geht es weiter. Das heisst, zurückschauen. Nicht hineinschauen, sondern zurückschauen. Und ich freue mich darauf. Aber jetzt schauen wir vorwärts. Jetzt schauen wir auf den heutigen Tag. Ich freue mich auf den Apro und ich möchte dazu einladen, dass wir das geniessen dürfen. Danke vielmals, dass ihr da seid und ich wünsche euch Gottes Segen und ich möchte euch segnen mit dem Vers aus Offenbarung 21, Vers 6, den ich schon genommen habe am Anfang von diesem Gottesdienst. Ich will geben von der Quelle vom lebendigen Wasser umsonst. Das ist das, was Gott dir verheißt für den heutigen Tag. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, auf Wiedersehen miteinander. Danke, sind ihr da. Ich freue mich jetzt fest einfach auf Gespräche und Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Tschüss miteinander.